Das Land wird älter und eben auch pflegebedürftiger. Als die Pflegeversicherung vor über 30 Jahren eingeführt wurde, ging man mit spitzen Fingern ans Werk. Bloß nicht Beitragszahler und Unternehmen verprellen. Also die Kosten niedrig halten, also nur eine Teilabsicherung. Die demografische Entwicklung war schon damals klar. Trotzdem wurden die Gesetze der Mathematik virtuos ignoriert. Das Resultat ist heute zu besichtigen. Ein riesiger Schuldenberg in der Pflegeversicherung, den man jetzt mit rigorosen Sparmaßnahmen abtragen will. Explodierende Pflegekosten, was wollen wir uns leisten? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste im Studio, Alena Büchs ist bei uns, Professorin für Ethik der Medizin und Gesundheitstechnologien an der Technischen Universität München. Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern sind Sie noch bekannt als Vorsitzende des Deutschen Ethikrats von 2020 bis 2024. Rüdiger Schuch ist Präsident der Diakonie Deutschland. Das ist der soziale Dienst der evangelischen Kirchen mit vielfältigen Sozialeinrichtungen im Land. Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, also der gesetzlichen Krankenversicherung. Und dazu gehören ja organisatorisch auch die Pflegeversicherung bzw. die Pflegekassen. Karl Mühlberg ist bei uns, Ökonom und Geschäftsführer des Vereins Fiscal Future. Das ist eine überparteiliche Initiative junger Menschen für eine zukunftsfähige, also nachhaltige Finanzpolitik. Herr Blatt, Sie sagen, bei der Pflegeversicherung brennt die Hütte. Wenn Sie jetzt auf die Zahlen schauen, steigende Ausgaben, immer mehr Pflegebedürftige, auch übrigens durch die Leistungsausweitung im Jahre 2017. Wie lange hält das System in der jetzigen Form noch durch?
Wir müssen was tun, das ist die Botschaft. Sonst wird das System nächstes Jahr schon vor große Probleme stehen. Wir rechnen mit einem Defizit von 7 Milliarden Euro. Und dann noch mal 3 Milliarden um den Ausgleichsfonds, also Finanzbedarf von 10 Milliarden. Also die Botschaft ist, wir müssen was tun. Wir haben viel zu lange gewartet, uns zu lange geleistet, das System zu flicken und nicht ordentlich zu reparieren. Und deshalb warten wir so sehnsüchtig auf die Pflegereform.
Frau Büchs, Sie sagen ja, die Pflege müsse neu gedacht werden. Wir müssen da als Land ran, sonst killt es uns. Was meinen Sie damit? Ist das eine politische Dauerbaustelle, die wir zu lange ignoriert haben?
Ja, also aus der Wissenschaft gibt es ja viele, viele Vorschläge schon seit vielen Jahren, wie man auch richtig Strukturreformen machen könnte. Ich bin so ein bisschen frustriert, dass wir jetzt, das kann ich verstehen, über Sparen und über das Geld sprechen, wenn wir eigentlich seit Jahrzehnten schon wissen, wir müssten richtig umstrukturieren. Und ich glaube, das haben wir einfach lange nicht gemacht. Und jetzt muss es alles ganz schnell gehen. Und das ist nicht so leicht, weil viele dieser strukturellen Reformen, die kosten erstmal Geld und helfen dann. Und das ist natürlich etwas, was man jetzt ganz besonders schwierig machen kann. Ich glaube, wir müssen es trotzdem tun. Das ist eine geteilte Verantwortung. Da müssen jetzt alle mitziehen.
Das gerade in einer Zeit, wo man ja immer davon ausgeht, dass schon morgen gebratene Tauben fliegen, Herr Schuch. Erleben Sie diese Krise, die Pflegekrise oder wie man sie auch nennt, jetzt schon konkret in der Versorgung der Pflegebedürftigen in Ihren Einrichtungen oder funktioniert das System im Alltag noch?
Nein, natürlich spüren wir den Pflegenotstand und wir spüren auch die Herausforderungen, die wir durch die schlechte finanzielle Situation der Pflegeversicherung haben, sehr deutlich. Aber beginnen wir mal im ambulanten Bereich. 86% der Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Das wird zunehmend herausfordernd. Die ambulanten Dienste leiden unter einem Fachkräftemangel einerseits, andererseits auch unter großen finanziellen Verunsicherungen. Verunsicherung gibt es auch für Menschen, die ihre Lieben pflegen, die pflegenden Angehörigen. Und auch in der stationären Altenhilfe erleben wir eine Kostenexplosion seit mehreren Jahren. Das fordert die Träger heraus und das fordert die Pflegebedürftigen heraus. Ja, die Not ist groß.
Herr Mühlbach, immer mehr Menschen werden pflegebedürftig. Gleichzeitig schrumpft die Zahl der Beitragszahler in die Pflegeversicherung. Das ähnelt ja der Rentenversicherung. Jetzt ist es so, dass es eine Berechnung gibt, dass die Pflegekassen in den nächsten beiden Jahren auf ein Defizit von 22 Milliarden Euro zusteuern. Das ist kein Pappenstiel. Jetzt könnte man ja sagen, das ist vor allen Dingen ein Problem der Demografie. Ich habe es ja schon angedeutet. Ist es auch politisches Versagen, was wir gerade erleben?
Also Herr Kehler, Sie haben das Defizit in der Pflegeversicherung angesprochen. Das ist eine immense Herausforderung, gerade wenn das Ziel ist, das Pflegeversicherungssystem so nachhaltig aufzustellen, dass es auch für meine Generation und künftige Generationen noch gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon von politischem Versagen sprechen würde, aber die Bundesregierung hat wirklich große Hausaufgaben zu machen und muss jetzt in diesem Sommer substanzielle Reformen und Verbesserungen schaffen. Sonst wäre es in der Tat ein Versagen.
War ja schon für Mai angekündigt, diese Reform. Jetzt kommt sie Anfang Juli möglicherweise. Das ist auch eine Art Mikado-Spiel. Wer sich als erstes bewegt, hat verloren. Wir warten ab. Wenn wir mal auf, Sie haben gesagt, 86% werden zu Hause gepflegt, also 14% in Heimen. Da ist es keine Ausnahme mehr, dass man 3.000 Euro dazu steuern muss. Das ist ja meistens Pflegegrad 4 oder 5. 3.000 Euro, da gibt es zwar noch einen Zuschuss, aber wer kann sich das eigentlich noch leisten?
3.000 Euro, das ist das Doppelte von vielen Menschen, was sie an Rente bekommen.
Durchschnittsrente.
Und das ist natürlich schon ein Zeichen dafür, dass man nicht von einem Eigenanteil sprechen kann, sondern das ist ein sehr viel höherer Betrag für diese Menschen. Das geht für sie oftmals sofort an das Ersparte heran. Und je teurer ein Platz in der stationären Altenpflege wird, desto länger versuchen die Pflegenden, diesen Schritt in die stationäre Pflege herauszuzögern. Und desto schwieriger werden dann oftmals auch Pflegesituationen. Und von daher ist es eine finanzielle Herausforderung. Und wenn wir jetzt auf das blicken, was wir erwarten, nämlich die Reformvorschläge, und wir hören, dass die Bezuschussung, die Hilfe zur Pflege herausgezögert werden soll um Monate, dann bedeutet das eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Pflegenden und für die Angehörigen. Und das ist eigentlich kaum noch vermittelbar, dass das noch so viel teurer werden soll für die Familie.
Bisher ist es ja so, muss ich vielleicht auch noch ergänzen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 15% wird im ersten Jahr zu den Eigenanteilen zugeschossen, im zweiten 30, im dritten 45, ich glaube im vierten 75%. Das heißt, wenn man das streckt, bedeutet das also mehr finanzielle Belastungen für die Pflegebedürftigen. Herr Blatt, was macht denn eigentlich die Pflege, gerade die stationäre Pflege, so teuer? Oder was woran liegt das mit den Kostensteigerungen?
Also ich glaube, da ist nochmal wichtig hinzuschauen. Also die Belastung ist hoch, ohne Zweifel. Wir reden über 3.000 Euro im Bundesdurchschnitt. Aber wir müssen uns das ja mal anschauen, wie setzt sich das denn zusammen? Das sind 1.000 Euro im Bundesdurchschnitt für Unterkunft und Verpflegung. Also ich sage jetzt mal das, was man ja auch zu Hause hat. Dann haben wir 500 Euro Investitionskosten, die Pflegebedürftige stemmen müssen. Und dann bleiben eben noch im ersten Jahr 1.600 für die eigentlichen pflegebedingten Anteile, die dann ja immerhin, das muss man ja auch mal sagen, nach der höchsten Zuschussrate dann auf 500 Euro sinken. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, finde ich, kann man auch gestaffelt an die Problemlösung angehen. Denn ich sage mal, wir wären nicht müde zu sagen, dass die Länder bis heute diese Investitionskosten nicht bezahlen und im Grunde die Pflegebedürftigen das aus ihrer Tasche finanzieren, ist aus unserer Sicht schon nicht erst heute, seit Jahren eigentlich nicht vertretbar. Denn die Pflegeversicherung wurde seinerzeit ja eingeführt, um die Länder zu entlasten in der Sozialhilfe. Als Gegendeal war er eigentlich geplant dafür, dass die Investitionskosten von den Ländern bezahlt werden. Der zweite Teil ist bis heute nicht eingelöst. Da könnte man die Pflegebedürftigen nur auf einen Schlag mit 500 Euro entlasten.
Das, wenn die Länderfinanzminister hören, wird ihnen das kalte Grausen kommen, weil sie nämlich sagen, wir haben sowieso schon jede Menge Belastungen, auch wegen anderem. Frau Büchs, wir reden viel über Geld und über die Frage, wie man das alles finanzieren kann. Das ist wichtig, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt funktioniert. Das gilt ja auch für die ambulante Pflege. Sie haben mal gesagt, man müsste aber sehr viel mehr dieses Problem pflegen, älter werden, in den Mittelpunkt der Gesellschaft drücken, dass man also sich damit auch beschäftigt, dass das auch integraler Bestandteil unseres alltäglichen Lebens ist. Geht das dadurch verloren, dass man nur noch über Sparenkosten alles, was mit dem Geld zusammenhängt, redet?
Na, deswegen macht mich das so unglücklich, dass wir das jetzt gezwungen sind, ein Stück weit zu tun. Ich kann das nachvollziehen. Wir sind aber ein schon seit langer Zeit alterndes Land. Der berühmte demografische Wandel, das war wirklich absehbar. Und etwas, was aus meinem Fach immer wieder betont wird, ist, dass man eine Gesellschaft braucht, die das ehrlich und ernsthaft annimmt. Dass man das nicht auslagert, in die Ecke stellt und sozusagen niemand möchte sich damit so richtig beschäftigen, weder in der Politik noch auch die Menschen selber. Und das ist ein Stück weit passiert. Und das fällt einem immer auf die Füße, weil man einfach sagen muss, wenn ein Land älter wird, wenn es immer mehr Menschen gibt, die in Lebensphasen sind, wo das eben passieren kann, dass man mal eine Unterstützung braucht oder vielleicht wirklich auch eine Vollversorgung, dann muss sich ein Land, eine Gesellschaft damit ganz anders auseinandersetzen. Das haben wir verpasst und jetzt müssen wir alles gleichzeitig tun. Also die kurzfristigen Lösungen schaffen und trotzdem, weil wir ja weiter altern werden, auch das Thema stärker in die Gesellschaft holen.
Wenn es um Nachhaltigkeit geht, ist man auch mit den Finanzen immer ganz schnell. Aber man sagt, wir müssen uns eigentlich mehr mit diesem Thema beschäftigen. Gilt das auch für die jüngeren Generationen? Also jetzt nicht nur zu sagen, wer bezahlt eines Tages die Pflege oder für mich, wie muss ich mich absichern, sondern auch klarzumachen, dass das ein Thema ist, mit dem man sich auch schon früher beschäftigen muss.
Das gilt für alle Generationen, auch für meine Generation. Es ist sehr, sehr sinnvoll, sich jetzt schon damit zu beschäftigen, was man selber tun kann, um die eigene Gesundheit zu fördern und möglichst lange gesund zu sein. Das schafft nicht nur ein gesünderes und glückliches Leben für einen selbst, sondern das ermöglicht es dann eben auch, die Finanzierungslage der Pflegeversicherung, des Kranken-, des Gesundheitssystems zu verbessern. Deshalb ja, das ist eine Herausforderung für alle Generationen und es ist total wichtig, das zu tun. Vielleicht nur eine Anmerkung dazu. Man hat selber vieles in der Hand. Trotzdem ist es mir extrem wichtig, die Menschen, die besondere Unterstützung bedürfen, die pflegebedürftig sind, das ist selten individuelles Versagen. Und deshalb ist es wichtig, auch wenn wir uns als Gesellschaft mehr damit beschäftigen, auch wenn wir einen größeren Fokus auf Prävention, auf Vorsorge legen und Menschen auch aktivieren, dass wir trotzdem die solidarische Komponente in den Systemen in jedem Fall beibehalten.
Darf ich trotzdem noch? Ich bin ganz bei Ihnen. Das ist eine Gleichzeitigkeit. Aber ich finde, ich würde gerne noch einmal betonen, wie viele tolle positive Erkenntnisse wir aus der Alternsforschung gewonnen haben. Wie viel man wirklich selber in der Hand hat. Im ganz positiven Sinne. Das sind gar keine komplizierten Sachen, sondern das ist so das Typische in der Prävention. Ne? Also ernähr dich gut, turne bis zur Urne. Ist ein Spruch, den kennen viele Menschen. Kümmer dich um deine sozialen Beziehungen. Pass auf deinen Stress und deinen Schlaf. Und so Dinge, die wir alle in der Hand haben. Und man hat immer gedacht, das ist so weiches Zeug. Das bringt viele Jahre, mit denen man Pflegebedürftigkeit nach hinten schieben kann. Nicht ein, zwei oder drei, sondern wir reden über mehr als 10 Jahre, zum Teil sogar noch mehr. Und da würde ich mir wünschen, wenn man sagt, wir müssen dieses Thema stärker auch gesellschaftlich angehen. Das ist so eine tolle Botschaft. Du kannst jeden Tag auch was für dich selber machen. Du musst nur natürlich wissen, und deswegen bin ich da bei Herrn Mühlbach, wenn es dir wirklich schlecht geht, dann fällst du auch weich. Ne? Also das muss immer Hand in Hand gehen. Aber diese Botschaft noch stärker auch als was Positives, was Motivierendes, was Aktivierendes zu verankern, das ist, glaube ich, echt wichtig.
Wenn es dir schlecht geht, dann fällst du weich. Deswegen ist es wichtig, uns noch mal klarzumachen, dass auch im Blick auf die Vorsorge, die wir treffen können für Pflegebedürftigkeit, es wichtig ist, dass man ein klares Ziel vor Augen hat. Für was muss ich mich wirklich vorbereiten bei Pflegebedürftigkeit? Ich finde, das ist jetzt noch ganz ungewiss, weil einfach keiner genau weiß, man wird pflegebedürftig wahrscheinlich im Alter, aber was das kostenmäßig bedeutet, ist ganz unsicher. Und es gibt eben Menschen, die einfach nicht vorsorgen können. Ja, und die dürfen wir bei der Debatte nicht vergessen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dieses Grundgefühl erhalten bleibt. Ich falle weich, weil ich von diesem Staat mitgetragen werde. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, die aus Unsicherheit auch Sicherheit machen kann in unserer Diskussion.
Ich glaube, Frau Büchs meint aber mit der Vorsorge auch eben die Eigenvorsorge, jetzt nicht die finanzielle, sondern auch die gesundheitliche. Ist das denn bei vielen Menschen schon irgendwie angekommen? Oder man kann es ja anders fragen, ist es bei zu wenigen Menschen angekommen, dass man selbst doch relativ viel tun kann und dass man auch gesund alt werden kann? Und dann ist das Thema Pflege vielleicht nicht erledigt, aber möglicherweise nicht so dominierend.
Ich will das gar nicht den Menschen umhängen, sondern ein Stück weit meiner eigenen Zunft, wenn ich das mal sagen darf, hier auch als Ärztin gesprochen. Wir haben das auch gar nicht richtig gelernt, dass man das, was ja die Pflegebedürftigkeit oft ausmacht, das ist die Gebrechlichkeit, dass Menschen wirklich sich nicht mehr selber versorgen können. Das ist ja der Zustand, den auch niemand eigentlich wirklich erleben möchte. Und wie viel man da tun kann, das sind Erkenntnisse tatsächlich eher so der letzten 10, 20 Jahre. Und das ist, glaube ich, wirklich noch nicht angekommen, dass selbst Menschen, die schon schwach und krank sind, immer noch mit Hilfe, mit Unterstützung, nicht alleine, aber auch immer noch etwas verbessern können und etwas tun können. Und wenn wir über die jungen Generationen sprechen, also da gibt's natürlich, da kann man wirklich 20 gesunde Lebensjahre rausholen. Also das ist etwas, und das wünsche ich mir nicht als ein kaltes, du bist selbstverantwortlich. Denn wenn wir alle Angst haben müssen davor, dass man dann nicht weich fällt, dann ist das nicht die Motivation, mit der man dann tatsächlich dranbleibt. Sondern als etwas, was wir gemeinsam für uns alle gut tun können.
Jetzt müssen wir bei dem Thema immer zwischen dem Immateriellen und dem Materiellen hin und her changieren. Geld ist nicht alles platt, aber ohne Geld ist alles nichts. Gucken wir mal vielleicht auf das, was im Moment gerade... Ja, aber in der Pflegeversicherung ist es wahrscheinlich so. Wenn wir darauf schauen, diese Leistungsausweitung 2017, das sind sehr viel mehr Menschen in Pflege geraten. Man hat sehr viel mehr geöffnet. Die Pflegestufen wurden diversifiziert. Das hat dazu geführt, dass sich, glaube ich, die Zahl der Pflegebedürftigen verdoppelt hat seit 2017 oder 2016. War das richtig, trotzdem richtig, das zu machen? Auch psychisch Kranke wurden da ja einbezogen, obwohl es ja das System ganz offensichtlich überfordert.
Also es war richtig. Es war nämlich deshalb richtig, weil der Begriff, das Verständnis von Pflegebedürftigkeit und auch die Leistungen moderner gedacht wurden. Also früher war ja Pflegen, Waschen, Trocken, Sauber. Und es wurde dann mit dem Begriff dafür gesorgt, dass zum Beispiel demenzerkrankte Menschen auch Anspruch auf Leistungen haben. Das war früher sehr schwierig, weil die körperlich ja sehr fit sind, aber trotzdem natürlich einen enormen Aufwand man betreiben muss, um sie gut zu pflegen. Also das war gut und richtig, das sehen alle so. Und ich sage mal, auch als Pflegekassen möchten wir ja nicht nur immer aufs Geld reduziert werden, auch wenn wir jetzt eben, Sie haben das richtig gesagt, dadurch, dass aber jahrelang nichts passiert ist, und das ist im Moment in unserem Land ja in vielen Bereichen, Sie brauchen nicht nur die GKV zu gucken, Sie können sich auch Brücken in diesem Land anschauen, dass wir jetzt an einem Brennglas stehen und leider diese Debatte führen müssen. Wir müssen das System stabilisieren. Das solidarisch so wichtige System, und ich finde auch nochmal das herausnehmen, das ist ein ganz wichtiger demokratischer Faktor, dass wir eine solidarische Absicherung haben. Ich halte es aber auch dann für solidarisch, dass jeder auch bei sich selbst anfängt zu überlegen, was kann ich denn dazu beitragen, dass ich dieses solidarische System wirklich nur in Anspruch nehme, wenn es im Grunde nicht anders geht. Das ist auch solidarisch. Diese,
dass man vielleicht, dass es etwas zu großzügig jetzt angelegt ist und dass es dann viele auf den Plan ruft, die sagen, naja, das könnte ich ja mitnehmen.
Also ich würde mal so sagen, damals hat Politik entschieden, politisch entschieden, entgegen der wissenschaftlichen des Vorschlages, es etwas großzügiger zu gestalten. Ich glaube, sich das mal anzuschauen, nach 10 Jahren, 11 Jahren, geht das Geld, was wir haben, denn so viel mehr Geld werden wir nicht haben, denn in die richtige Leistung. Das ist gut und richtig. Ich halte zum Beispiel auch die Frage bei Pflegegrad 1, sich mehr präventiv ausrichten sollten. Also mehr präventiv für durchaus diskussionswürdig. Und da muss man nicht immer gleich schwarz-weiß diskutieren, kürzen und nicht kürzen, sondern anders ausrichten, besser ausgestalten und auch ein bisschen diese Sorgen jetzt zu nehmen. Wir haben ein Pflegeversicherung, das ist einmalig in Europa. Lassen Sie es nicht vergessen. Und lassen Sie jetzt dafür sorgen, dass wir das auch weiterhin haben. Das ist wirklich wichtig. Und die junge Generation, das gilt ja nicht nur für Pflege, das gilt ja auch für Altersvorsorge. Rechtzeitig dran denken, das ist auch okay. Und da, glaube ich, müssen wir alle noch ein bisschen dazu beitragen. Als junger Mensch ging mir ja auch so, war weit weg. Rechtzeitig auch daran zu denken, gesund leben. Und wir müssen sie unterstützen, die Menschen. Das sehe ich auch so, auch aus Pflegekassen. Präventive Angebote schaffen, auch bei Pflegebedürftigkeit. Können wir auch noch besser werden, ist ein wichtiger Punkt, auf den wir auch noch mal schauen sollten, dass wir eben die Zahlen zumindest etwas abschwächen jetzt, den finanziellen Druck.
Herr Platt, Sie sprechen ja davon, dass alle beitragen müssen und da bin ich ganz bei Ihnen. Also wir stehen ja in Deutschland wirklich vor immensen Herausforderungen. Wir reden jetzt hier auch über die Finanzierungslage der Kranken, der Pflegeversicherung, vom demografischen Wandel. Sie haben die Infrastruktur angesprochen, da waren wir mal Weltklasse in Deutschland, haben jetzt einen riesigen Sanierungsstau und ja dieses 500 Milliarden Sondervermögen, um die Infrastruktur wieder zu modernisieren. Wir haben die Folgen des Ukraine-Kriegs, des Iran-Kriegs. Also die Herausforderungen sind immens in diesem Land, aber wenn wir sie angehen, dann kann da auch eine Menge gelingen und gut gehen. Aber das gelingt eben nur, wenn alle einen Beitrag leisten. Und da muss ich dann jetzt wieder zur Pflegeversicherung zurückkehren. Die Einnahmen, das sind ja Beiträge von Arbeitnehmern, von Arbeitgebern auf Arbeitseinkommen. Aber andere Einkommensarten, die leisten keinen Beitrag. Also da denke ich dann vor allen Dingen an Kapitaleinkünfte, an Vermögen. Das ist etwas, was wir uns in Deutschland leisten, was dann natürlich die Beitragslast auf Arbeit, Arbeitnehmer und Arbeitgeber höher macht. Und wenn wir andere Einkommensarten auch verbeitragen würden, dann wäre die Pflegeversicherung auf deutlich stabileren und breiteren Füßen finanziell. Und dann könnte auch viel Sorge und Unsicherheit genommen werden.
Würde natürlich wahrscheinlich auch für die anderen Teile der oder Bereiche der Sozialversicherung gelten. Herr Schuch, wenn man, ich habe es vorhin schon angedeutet, 1995 hat man so eine Art Teilkaskoversicherung installiert. Jetzt mal unabhängig von der möglicherweise nicht vorhandenen politischen Machbarkeit. Macht es Sinn, eine Pflegevollversicherung auf lange Sicht einzuführen? Denn es ist ja so, Sie haben gerade in der stationären Pflege, da gibt es einen Teilkaskobetrag durch die Pflegestufe. Dann kommt der Zuschuss des Staates dazu, der Eigenanteil, zum Teil durch die Rente abgedeckt. Wenn das nicht reicht, dann auch noch durch möglicherweise vorhandenes Vermögen. Und wenn da nichts da ist, dann sind die Sozialämter im Spiel. Das riecht nach einem riesigen, ineffizienten und bürokratischen Apparat. Könnte man das dadurch vereinfachen und wäre es dann auch sozial gerechter?
Also ich glaube, dass eine Vollversicherung heute nicht mehr ernsthaft diskutiert wird, sondern ich halte es allerdings für eine gute Idee, zu schauen, dass man die Beträge für die Pflegebedürftigen deckelt. Dass es also eine verlässliche Größe, eine verlässliche Maximalgröße gibt, auf die man sich dann übrigens auch Jahre vorher vorbereiten kann und mit der man dann sozusagen mit einer großen Selbstverständlichkeit in die Situation der Pflege hineingehen kann. Das heißt also, einen Eigenbeitrag sollte man auf jeden Fall leisten. Und ich finde, ein Eigenbeitrag fängt schon bei der Prävention an. Und ich finde das gut, was Sie sagen, Herr Blatt, dass der Pflegegrad 1 zum Beispiel sehr stark im Blick auf die Prävention auch ausgelegt werden könnte. Das halte ich für eine sehr gute Idee. Ich finde das schwierig, wenn man an der Stelle jetzt Kürzungen vornehmen würde, weil das nämlich genau dazu führen würde, dass wahrscheinlich Menschen schneller auch erkranken würden und über die Kosten im Gesundheitssystem sozusagen eher die Kosten nach oben schnellen würden. Also das ist eine gute Idee. Also von daher glaube ich, dass das Pflegerisiko begrenzt, eingegrenzt werden müsste. Das ist auch psychologisch ein ungeheuer wichtiger Punkt, dass die Menschen wissen, sie laufen da nicht in eine ungewisse Zukunft, sie belasten ihre Familie nicht. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt.
Darf ich noch was ergänzen? Weil Sie dieses nicht besonders effiziente System angesprochen haben. Das ist was, das sehen wir auch in den Kliniken der Maximalversorgung. Und das sagen uns vor allem auch die Beschäftigten in diesem Bereich. Und diejenigen, um die es tatsächlich geht, dass man von Amt zu Amt rennt und wahnsinnig komplizierte Anträge hat und man sich überhaupt nicht zurechtfindet, wer ist jetzt eigentlich zuständig, worauf habe ich vielleicht sogar Anspruch, auch welche präventiven Leistungen könnte ich in Anspruch nehmen. Es gibt immer wieder die Vorschläge, dass wir sehr viel mehr Menschen durchlotsen sollten. Und das ist etwas, was man eher regional, lokal, kommunal machen muss. Pflegezentren, Pflegestützpunkte und so weiter und so fort.
Analog zur medizinischen Versorgung mit ambulanten Zentren.
Ganz genau, einfach. Und vielleicht auch sogar nachdenken über neue Berufsgruppen oder Berufsgruppen, die das mit übernehmen, dass sie Menschen da durchlotsen, weil da sind wirklich Effizienzgewinne zu holen. Es wird auch sehr viel darüber diskutiert, vielleicht werfe ich das mal kurz noch in das Gespräch hinein, dass man auch den Pflegeberuf attraktiver machen muss. Ein großes Problem ist ja der Fachkräftemangel. Das hatte Herr Mühlbach gerade schon gesagt. Das ist ja wirklich richtig. Diejenigen, die in dem System sind, sind hoch belastet. Und etwas, was die immer wieder sagen, ist, naja, wir kämpfen auch mit der Zettelwut. Aber vor allem haben wir zu wenig eigene Verantwortungsbereiche. Und es gibt aus vielen Ländern und auch aus Deutschland übrigens schon Pilotversuche, dass man sagt, wie kann man in diesem System die Pflegenden noch stärker befähigen, dass die selbst noch Dinge machen und die könnten dann auch so eine Lotsenfunktion zum Teil mit übernehmen. Also da gibt es ganz viele tolle Ideen. Das ist das, was ich eben meinte. Es gibt seit vielen, vielen Jahren ganz viele tolle Vorschläge und ich finde, man sollte das nicht nur unter diesem Kostenaspekt überlegen, sondern da hat Herr Blatt gerade einen guten Vorschlag gemacht. Wenn man schon diesen Kostendruck umsetzen muss, dann lass uns die guten Ideen doch gleich mit umsetzen. Dann schafft man sich nämlich ein bisschen Raum in 5 oder 10 Jahren.
Eine mögliche gute Idee wäre auch, das Pflegepersonal anständig zu bezahlen. Da hat es jetzt quasi einen Neuanfang gegeben oder eine Kehrtwende. Das hat ja auch dazu geführt, dass die Pflegekosten steigen, dass man diesen Beruf auch attraktiver macht. Nicht nur was die Bedingungen des Berufes angeht, sondern auch der Verdienst. Müssen wir überhaupt, Herr Blatt, unser Denken da etwas ändern, dass eine gute Pflege, die wir uns ja alle wünschen, in sauberen Pflegeheimen, mit motivierten, engagierten Pflegenden oder Pflegern, Pflegerinnen, dass es was kostet und dass wir uns das auch, dass das seinen Preis hat und nicht einfach sozusagen Geiz ist geil auch da eine Rolle spielt nach dem Motto, naja, ich zahle zwar nicht viel, aber ich will eigentlich alles haben.
Also ohne Frage. Ich glaube, mir ist aber nochmal wichtig auch zu sagen, da ist aber auch jetzt viel passiert. Also wir haben seit einigen Jahren ja auch gesetzlich verankert, dass entweder tariflich bezahlt werden muss, sonst dürfen wir Einrichtungen zulassen, oder dass wir nach ortsüblichen Entgelten bezahlen müssen. Und ich sag mal, eine Zahl von 20 bis 24 sind die Löhne im stationären Bereich um 27 und im ambulanten Bereich um 38% gestiegen. Also ich finde, das ist ja auch mal erwähnenswert, um auch ein bisschen aus dem Duktus rauszukommen, dass der Pflegeberuf unter ganz schlimmen Bedingungen leidet. Das war richtig, das war auch gut. Es geht ja nicht ums Geld, es geht auch darum, dass wir ja viele Initiativen haben, um attraktiver, den Beruf attraktiver zu machen. Pflegeeinrichtungen werden zum Teil auch gefördert, Ideen zu entwickeln, wie mache ich das besser, wie kann ich diesen... Der Beruf konkurriert natürlich in einem Arbeitsmarkt mit vielen anderen fachjungen Menschen, fragen Sie die Handwerker, und deshalb muss der attraktiv sein. Aber ich glaube, wir sollten ein bisschen von der Legende wegkommen, da ist viel passiert. Mittlerweile ist es ein gut bezahlter Ausbildungsberuf, also ich will dafür auch werben hier an dieser Stelle, ergreifen Sie diesen Beruf.
Das ist ein schöner Beruf.
Das ist auch ein schöner Beruf, und ein bisschen weg von diesem immer, oh Mensch, das ist alles da so schlimm. Also da ist viel passiert, da kann noch was passieren, aber wir haben ja umgekehrt das Thema, denn wir haben uns das geleistet und es schlägt halt voll auf die Eigenanteile durch. Ja? Also jeder Tarifabschluss, und dieses Dilemma haben wir ja leider, erhöht die Eigenanteile. Also dieses Jahr werden die Eigenanteile von 100 Euro steigen, weil die Tarifabschlüsse steigen. Und dieses Dilemma ist natürlich da, das darf man nicht gegeneinander ausspielen, man muss es nur zur Kenntnis nehmen.
Also da ist wirklich viel passiert. Und ich glaube, dass der Pflegeberuf attraktiver geworden ist. Einerseits, weil er sich inhaltlich weiterentwickelt hat und er hat immer noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Andererseits,
wir sind da in Europa eher Schlusslicht, muss man sagen.
Also Da haben wir noch Luft nach oben. Und im finanziellen Bereich ist auch viel getan. Nur momentan droht ja in der Diskussion eine Rolle rückwärts. Also wir haben noch vor Jahren auf dem Balkon gestanden und haben in der Corona-Zeit die Pflegekräfte applaudiert und waren hoch dankbar für diese Arbeit und haben dann auch entsprechend die Tarife gestaltet. Man hat entsprechend den Beruf weiterentwickelt. Aber jetzt droht sozusagen, dass die Tarife nicht mehr voll refinanziert werden sollen. Und das ist natürlich ein fatales Signal. Ein fatales Signal, dass diejenigen, die noch vor Jahren beklatscht worden sind, aber jetzt nicht mehr in ihrer Tarifautonomie wahrgenommen werden und es dort deutliche Einschränkungen geben soll. Das ist ein ganz kontraproduktives Signal, was da gesandt wird. Und an der Stelle, glaube ich, sollte man sehr vorsichtig sein. Denn das wird sofort auf die Attraktivität des Berufes Auswirkungen haben. Und vor allen Dingen bringt es die Träger vor ungeheure finanzielle Schwierigkeiten. Ich spreche für die Diakonie, für einen Wohlfahrtsverband. Da hat man keine Rücklagen, da darf man keine Rücklagen aufbauen in Millionenhöhe und dann kann man mal eben Tarife ausgleichen, sondern man lebt sozusagen von den festen Vereinbarungen, die man geschlossen hat. Und an der Stelle ist es, glaube ich, wichtig, dass man bei der Attraktivität und der ordentlichen Bezahlung der Pflegefachkräfte auch bleibt.
Darf ich das mal aufnehmen, Herr Mühlbach? Wie empfinden Sie denn den Zungenschlag in der politischen Diskussion? Jetzt die Frage, wie reformieren wir die Pflegeversicherung? Nina Wagen, die Gesundheitsministerin, spricht ja von unbequemen Reformen. Die Arbeitgeber fordern mehr Eigenverantwortung, also nicht wir zahlen, sondern jeder soll das selbst bezahlen, jedenfalls das, was an Mehrkosten entsteht. Da kann man sich schon vorstellen, auf wen dann mit dem Finger gedeutet wird. Das ist ja die Frage des sozialen Ausgleichs und der Gerechtigkeit bei allen anstehenden Reformen, die wir haben. Wie würden Sie diesen Zungenschlag, der in der Diskussion vorherrscht, bewerten?
Also ich bin da ganz ehrlich, Herr Kehler. Ich wünsche mir gerechte Reformen statt unbequeme Reformen. Und ich glaube, die Bundesregierung sollte sich nicht dazwischen entscheiden, entweder dass PflegerInnen nicht mehr angemessen bezahlt werden oder die Eigenanteile durch die Decke schießen. Wir müssen PflegerInnen angemessen bezahlen und trotzdem über die Pflegeversicherung Risiken und Eigenanteile deckeln. Und da kommen wir eben genau zu dem Punkt, den ich angesprochen habe, dass wir die finanzielle Basis der Pflegeversicherung erweitern müssen. Und vielleicht dürfen Reformen dann auch unbequem sein, aber die Frage, für wen? Weil es gibt eine Sache, die wir uns in Deutschland leisten, über die verzweifle ich als Ökonom wirklich jeden Tag. Wir besteuern diejenigen, die jeden Tag hart arbeiten, sehr, sehr hoch. Aber diejenigen, die ohne eigene Leistung zahlreiche Millionen oder Milliarden erben, die leisten fast keinen nennenswerten Steuerbeitrag. Und erst heute ist von der OECD ein Wirtschaftsausblick veröffentlicht worden, wo die OECD uns mahnt, Vermögen stärker zu besteuern und Arbeit zu entlasten. Und ich würde sagen, für diejenigen, die Milliardenbeträge ohne eigene Leistung erben, für die dürfen Reformen wirklich ein mini bisschen unbequem sein, weil ihnen geht es auch danach noch gut genug.
Gut, die Frage ist, wie leicht sich das politisch jetzt durchsetzen lässt. Vielleicht fangen wir eine Stufe kleiner an. Es gibt ja die sogenannten schlechten Risiken, das sind viele aus der Kundschaft von Herrn Blatt. Und es gibt die guten Risiken bei den privaten Kranken- und Pflegeversicherungen. Muss es da einen Ausgleich geben?
Absolut, da muss es einen Ausgleich geben. Wir haben in Deutschland,
zugunsten der gesetzlichen Kranken.
Zugunsten der gesetzlichen, absolut. Wir haben in Deutschland die Situation, dass viele Menschen mit hohen Einkommen, die jung sind, die gesund sind, ich sage mal, die Solidarsysteme verlassen und eine private Pflegeversicherung abschließen. Und dass dann in der sozialen Pflegeversicherung diejenigen mit schlechten Risiken übrig bleiben, was die Beiträge erhöht, was die Kosten erhöht. Und ich würde sagen, ein kurzfristiger Schritt, den wir vielleicht dieses oder nächstes Jahr machen können, ist dann einen finanziellen Ausgleich zwischen zwei Systemen zu schaffen. Aber ich möchte ja, dass das System auch in 20 oder 30 Jahren noch nachhaltig ist. Und da würde ich sagen, können wir uns diese Zerteilung nicht mehr leisten. Weil ich bin ja Ökonom und die ökonomische Theorie ist sehr, sehr klar. Versicherungen funktionieren gut, wenn verschiedenste Risiken abgefedert werden. Und da bräuchten wir so etwas wie eine Pflegebürgerversicherung, wo halt alle Menschen kollektiv und solidarisch drin sind. Das würde es auch effizienter und damit günstiger machen.
Sind wir eine Solidargemeinschaft?
Ja.
Es würde übrigens auch besser, um den Aspekt mal einzeln noch funktionieren, wenn das Geld, was Beitragszahler einzahlen für eine Pflegeversicherung, nicht vom Bund genommen wird für Aufgaben, für die es nicht vorgesehen ist. Wir nennen das versicherungsfremde Leistungen. In Corona-Zeiten beispielsweise wurden 5 Milliarden Euro aus der Pflegekasse genommen, weil das Geld war ja da, und ausgegeben, nicht für Pflegeleistungen, sondern für Corona-Hilfen. Und bis heute ist das Geld nicht zurückgezahlt worden. Und jedes Jahr fehlen uns 5 Milliarden, nämlich für pflegende Angehörige, für die Rentenbeiträge, wofür nicht die Beitragszahler zuständig sind. Und da macht sich der Bund einen sehr schlanken Fuß. Beim Thema gerecht, müsste man sagen, auch der Bund müsste dann bei der Gerechtigkeitsfrage mitwirken und sagen, zumindest mal einen Teil, ich weiß, die Finanzlage ist da auch nicht einfach, müsste in der Pflegekasse bleiben und dafür zur Verfügung stehen, wofür die Menschen einzahlen, nämlich für Pflegeleistungen und nicht dafür, dass wir die Bundeskasse stützen, um es mal platt zu sagen.
Also ich finde, man muss ganz deutlich sagen, dass diese 5 Milliarden Euro, die da entnommen worden sind, wirklich zurückgeführt werden müssen. Sie gehören den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern. Und es kann nicht sein, dass der Bund damit seinen Dispo versucht auszugleichen, sondern das Geld gehört in die Pflegeversicherung.
Gut, dass jeder Privathaushalt, der so agiert, hat den Gerichtsvollzieher an der Backe. Jetzt ist das tatsächlich passiert, das wird ja auch zurückgefordert, diese 5 Milliarden für die Pflegeversicherung. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, der da eine Rolle spielt, 86% Angehörigenpflege. Da will man jetzt auch ran, und zwar an deren Rentenansprüche. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn man zu Hause bleibt, wenn man seinen Beruf ganz oder teilweise aufgibt, dass dann die Pflegekasse Rentenbeitragszahlungen leistet für den pflegenden Angehörigen. Auch das soll ja gekürzt werden. Das heißt also, da wird ja auch wieder versucht, an vielleicht möglicherweise der schwächsten Stelle zu sparen.
Also man muss sich ganz klar machen, dass die pflegenden Angehörigen so etwas wie das Rückgrat der Pflege in Deutschland sind. 86% pflegen ihre Familienangehörigen oder nahen Verwandten oder Freunde und Bekannte. Und sie tun das mit einem Risiko, das in den letzten Jahren abgefedert wurde, nämlich dass sie Rentenpunkte bekommen haben. Ich finde auch, dass diese Leistung nicht eigentlich zur Pflegeversicherung gehört und anders finanziert gehört. Wenn jetzt an diese Rentenpunkte gegangen wird, wenn jetzt an dieses Sicherheitsgefühl gegangen wird, ich entscheide mich, gehe beruflich in Teilzeit und pflege meine Mutter und muss dann doch in 10, 15 Jahren fürchten, dass meine Rente nicht ausreicht, dann ist das eine politische Fehlentscheidung, die zu einer pflegepolitischen Katastrophe führen wird, weil sich sehr viele Menschen sehr genau überlegen werden, ob sie dann noch die häusliche Pflege vollziehen können. Und dann schauen wir auf die ambulante und auf die stationäre Pflege und wir sehen, selbst wenn wir werben für diesen Pflegeberuf, wir werden die Menschen nicht haben, die dann eine solche Pflege übernehmen können. Und deswegen darf es an dieser Stelle keine Kürzung der Rentenpunkte geben.
Und darf ich da noch beispringen? Das bedeutet ja auch, also pflegende Angehörige sind ja im Prinzip eigentlich ein optimales System für die Betroffenen, weil sie ganz genau wissen, was die Bedürfnisse sind, weil sie das natürlich, das ist ja eines der Probleme daran, dass es auch ein Liebesdienst sehr häufig ist und wie ich finde, in vielen, vielen Jahren viel zu wenig beachtet wurde als die enorme gesellschaftliche Leistung, die den ganzen Laden irgendwie am Laufen gehalten hat. Wenn man dann den Menschen sozusagen dafür noch eine Strafe verpasst, dann bedeutet das natürlich, dass sich viele zurückziehen und dann muss das ja aufgefangen werden aus dem anderen System, das im Moment einen nur geringen Teil übernimmt. Und
wenn es das überhaupt auffangen kann.
Ja, das ist genau der Punkt. Denn die Situation die Pflegesituation wird dadurch automatisch komplexer und viel teurer. Also das ist wirklich eine Milchmädchenrechnung, zu glauben, dass man an der Stelle sich etwas sinnvoll holen kann. Im Gegenteil, die pflegenden Angehörigen sollten wirklich noch weiter ertüchtigt werden. Das muss alles auch nicht unbedingt irrsinnig viel kosten. Also viel Unterstützung kann man leisten, wissen wir aus anderen Ländern, indem man den Leuten sehr viel mehr hilft, sich durchzulotsen, indem man Unterstützungssysteme vor Ort lokal hat, indem man Vernetzungen schafft und indem man einfach darauf achtet, dass dieses wirklich wichtige Beitragen, insbesondere auch von Frauen, muss man ganz klar sagen, die das weit überwiegend leisten, dass das als die gesellschaftliche Leistung anerkannt wird, die das ist.
Möglicherweise sehen wir da aber auch nur die Spitze des Eisbergs. Die Individualisierung der Gesellschaft bringt es ja mit sich. Es muss nicht so sein wie in Berlin, dass 50% der Menschen in Single-Haushalten leben. Dass manche Menschen, jetzt egal welchen Alters, gar keine Angehörigen mehr haben. Und diese Zahl nimmt ja im großen Maße zu. Darüber hat sich noch niemand Gedanken
gemacht. Oh, darüber haben sich viele Leute Gedanken gemacht, natürlich. Also Einsamkeit, einer der großen Killer in der Medizin, das ist bekannt. Da gibt es unglaublich viel Forschung zu. Das ist auch politisch erkannt, muss man fairerweise sagen. Ich möchte noch was anderes in den Ring werfen. Dieses Denken allein zu Haus und dann Pflegeheim ist auch ein Problem, weil man dann natürlich einen Sprung hat, gleich in die teuerste Versorgungsstufe. Herr Blatt hatte das eben wunderbar vorgerechnet. Es gibt auch da ganz viele Vorschläge, wo man mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt, nämlich dass man Wohn- und Versorgungsformen etabliert. Also WGs, mehr Familien, mehr Generationenhäuser, alle möglichen Systeme, die in anderen Ländern eigentlich sehr, sehr gut funktionieren. Also auch informellere Netzwerke da anzapft, die dafür sorgen, dass eben Menschen nicht vereinsamen und dann nur noch vom Pflegeheim versorgt werden können, sondern dass man Stufen hat, die dazwischen ganz viel abfangen können und die auch helfen können wiederum, weil wir wissen, dass Einsamkeit Pflegebedürftigkeit wieder verstärkt, vielleicht auch noch einen präventiven Effekt haben können.
Ich kann Ihnen da nur zustimmen und möchte noch mal dazulegen, dass wenn dann noch politisch einhergehen würde, dass wir die Versäulung innerhalb der Pflege aufgeben, dann könnten nämlich mit den unterschiedlichsten Möglichkeiten bis anschließend zur stationären Pflege ganz viele Möglichkeiten geschaffen werden. Und gerade das Thema Einsamkeit kann in der Tat dadurch sehr gut aufgenommen werden. Wie es überhaupt eine Riesenchance ist, in dieser Gesellschaft über das Thema Einsamkeit zu einem ganz neuen Wir-Gefühl zu kommen, wenn es darum geht, in einem Stadtteil, in einer Straße, in einem Haus zusammen eine Pflegesituation gut zu gestalten für einen Bewohner.
Wenn Sie in Berlin eine Menge Arbeit haben, denn viele kennen ja noch nicht mehr ihre Nachbarn, geschweige denn den Rest, der da in der Straße wohnt.
Das lässt sich ändern. Gibt es wirklich tolle Projekte, mit denen man das ändern kann, niedrigschwellig?
Und trotzdem, wir sind bei 86% der Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Und das sind nicht nur Familienangehörige, die pflegen. Das darf man nicht vergessen.
Ja. Herr Blatt, wäre denn eine denkbare Lösungsmöglichkeit, dass man sagt, man anders als 2017, dass man sich wieder stärker auf die konzentriert, die wirklich schwer pflegebedürftig sind, also ab Pflegegrad 3, wo man sich kaum noch selbst helfen kann, dass man die finanziellen Mittel darauf wieder mehr konzentriert?
Naja, in gewissem Maße tun wir das ja schon. Also der Gedanke, der den Zuschuss, der ja mit der Zeit, in der man Menschen im Pflegeheim lebt, nach oben steigt, war ja nach 3 Jahren ist er am höchsten. Das ist ja der Gedanke, dass dann, der Bedarf auch am höchsten ist. Also das heißt, wir haben es in gewisser Weise schon darauf fokussiert. Und natürlich ist es wichtig, und das fällt uns aber jetzt natürlich gerade so schwer in finanziellen Schwierigkeiten, zu sagen, wir wollen jetzt, die schweren Fälle sind wichtig, aber auch davor, denn Pflegebedürftigkeit ist ja nicht 0 und 100, sondern es gibt ja Stufen dazwischen und das sind ja auch kommunale Strukturen so wichtig. Also am eigenen Erleben kennt das ja jeder, dass ältere Menschen mit Pflegegrad 1, 2, mein Papa selber auch, noch gut zu Hause leben können, wenn sie denn aus dem Haus kommen, wenn sie denn sich versorgen können mit Unterstützung. Wenn das nicht da ist, ist die alternative Pflegeheim. Also ja, wir müssen uns auf die Fälle aber nicht nur auf die konzentrieren, damit wir nämlich eben präventiv auch dafür sorgen, dass die Menschen eben länger nicht oder am liebsten gar nicht pflegebedürftig werden. Das ist die Kunst und deshalb ist es gesund im Alter oder ist mehr als die reine Pflegeversicherung. Da gucken wir immer so sehr drauf. Aber gehen Sie mal in andere Länder und erleben Sie mal, wie dort ältere Menschen integriert sind. Das fehlt uns insgesamt und im Brennglas der Pflegeversicherung fällt uns das jetzt leider um die Ohren. Es fällt uns aber auch um die Ohren, dass wir uns 8 bis 9 Jahre nicht drum gekümmert haben. Ja, wir haben vor 3 bis 4 Jahren schon eingefordert, wir brauchen Finanzkonzepte. Bis heute ist keins da.
Also wir brauchen eine langfristige Finanzierungsperspektive. Aber das Leistungsversprechen, das dürfen wir nicht einbrechen lassen. Also die Würde des Menschen ist unantastbar und die Würde des alten Menschen, auch des pflegebedürftigen Menschen in den unterschiedlichsten Momenten, die er hat, die Würde ist unantastbar. Aber sie ist verletzlich und da haben wir als Gesellschaft eine Aufgabe.
Jetzt gibt es ja gerade in der jungen Generation viele, die sehen auf die enormen Soziallasten im Land. Ein Drittel des Bundeshaushalts fließt in Sozialversicherung oder überhaupt in Sozialpolitik. Besteht dann die Befürchtung, dass dadurch möglicherweise andere Zukunftsaufgaben vernachlässigt werden, dass da so eine Konkurrenz um finanzielle Mittel und um Zukunftsprojekte entsteht?
Also junge Menschen machen sich ohnehin sehr starke Sorgen, weil wir stark betroffen sind, auch überproportional betroffen sind von den Krisen der letzten Jahre. Also wir haben ja eben über Einsamkeit gesprochen. Junge Menschen waren während der Corona-Pandemie eigentlich am stärksten von Einsamkeit betroffen oder hatten die stärksten auch sozialen, psychischen Folgen. Und wenn ich an den Ukraine-Krieg, an den Iran-Krieg denke und die Preissteigerungen, die damit einhergehen, dann ist es schon jetzt so, dass junge Menschen sehr, sehr viel Geld zahlen müssen für Wohnraum. Und dass viele junge Menschen vor Probleme stellt, die dann in eine andere Stadt ziehen wollen, um dort eine Ausbildung anzufangen oder studieren. Dass junge Menschen von den hohen Lebensmittelpreisen sehr, sehr stark betroffen sind. Deshalb ist es enorm wichtig, dass wir junge Menschen kollektiv nicht noch stärker belasten. Und da sind eben auch die Sozialversicherungsaspekte wirklich eine große Herausforderung aufgrund des demografischen Wandels. Aber die Antwort kann ja nicht sein, dann entweder nur junge Menschen zu belasten oder diejenigen zu belasten, die Leistungen in Anspruch nehmen. Sondern wir haben wirklich ein fundamentales Gerechtigkeitsproblem in diesem Land, dass diejenigen, die einen größeren Beitrag leisten können, das nicht tun. Und das müssen wir angehen. Ich habe ja schon über die Verbeitragung anderer Einkommensarten gesprochen. Wir haben auch in der Pflege und Krankenversicherung eine Beitragsbemessungsgrenze. Also wir sagen ja eigentlich, man zahlt anteilig am Einkommen. Und das ist erstmal auch gerecht, aber sehr, sehr hohe Einkommen oder Menschen mit hohen Einkommen, die zahlen dann anteilig weniger. Wenn wir zum Beispiel eine Pflegebürgerversicherung hätten, dann könnten wir diese Beitragsbemessungsgrenze auch abschaffen und wirklich durch eine solidarische Finanzierung allen Generationen helfen.
Frau Büchs, ist denn der Solidargedanke im Land unterbelichtet?
Wie viel Zeit haben wir denn noch? Nein, das glaube ich nicht.
Mehr als eine Minute.
Nein, ich glaube, das ist gerade dieses Thema ist eines, da bin ich ganz bei Herrn Schuch, dass man auch wirklich noch mal wieder angucken muss mit Blick darauf, das betrifft uns alle. Wir sitzen alle in diesem Boot. Uns allen ist das, glaube ich, wichtig und da gibt es ein enormes Potenzial, Leute abzuholen. Es hilft mir, anderen zu helfen. Das ist gut für mich selber und gleichzeitig kann man anderen etwas Gutes tun. Also das abzuholen, uns klar zu machen, wir alle können dabei tragen. Ich glaube, da können wir schon viel machen.
Kann ich noch was zur jungen Generation? Nicht zu vergessen ist ja durch den neuen Pflegebegriff auch viele junge Menschen in den Vorteil der Pflegeversicherung kommen. Also wir haben zunehmend Menschen, die im jungen Alter dann auch pflegebedürftig sind nach der neuen Definition und davon also auch von diesen Leistungen auch profitieren, weil ich immer bemüht bin, etwas diesen Generationenkonflikt zusammenzuführen, denn das hilft uns nicht am Ende. Also auch junge Menschen profitieren davon. Und ich sag mal, auch bei jungen Menschen müssen wir schon unterscheiden zwischen leistungsfähigen, wirtschaftlich gutgestellten und nicht gutgestellten. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Die gibt es von jung bis alt in diesem Land. Also um das nochmal so ein bisschen zusammenzuführen.
Einen Satz, wir haben in Deutschland kein Problem von jung gegen alt, sondern wir haben ein Problem von arm gegen reich.
Was möglicherweise dann, wenn man es lösen würde, auch die Finanzierungsprobleme der Pflegeversicherung löst. Dann bedanke ich mich bei Ihnen fürs Hiersein, bei Alena Büchs, bei Rüdiger Schuch, bei Oliver Blatt und bei Karl Mühlbach. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen gibt es keine Phoenix-Runde. In vielen Teilen Deutschlands ist gesetzlicher Feiertag. Aktuell ist noch bei Phoenix der Tag, moderiert von Konstanze Abratzky, darin unter anderem die Frage, warum Deutschland nicht Mitglied des UN-Sicherheitsrates wird. Bleiben Sie bei uns.